Liebe Brüder und Schwestern, vom Bibelfrust zur Bibellust. Das ist der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Ich hoffe nicht nur jetzt, sondern dass wir doch diese kleine Wegbegleitung oder Wegstärkung so hören, dass es unser ganzes Bibelstudium beleben möge. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Ich will gerne eine eigene Übersetzung voranstellen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und worin du gewiss geworden bist. Da du ja weißt, von wem du gelernt hast und da du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zum Heil in Christus Jesus. Sie alle sind Gott gehaucht und voll nützlicher Lehre. Sie decken Schuld auf, führen auf den richtigen Weg und erziehen zu einem Leben nach Gottes Willen. So wird der Mensch Gottes für jedes gute Werk gerüstet. So viel unser Predigttext und so viel zu diesem testamentarischen Wort, das Paulus uns hier hinterlassen hat. Denn der 2. Timotheusbrief ist eine testamentarische Schrift, vermutlich der letzte Brief, den wir aus der Feder des Paulus haben. In 2. Timotheus 4, also ein paar Verse später, spricht er von der Zeit meines Hinscheidens. Und wenn einem der Tod und die Ewigkeit vor Augen steht, dann beschränkt man sich auf das Wichtigste und auf das Nötigste. Ich weiß nicht, ob wir schon einmal Worte, Weiheworte oder Gebete sterbender Menschen gehört haben, erlebt haben. Da ist dann doch eine besondere Inbrunst drin. Aber vor allen Dingen ist es oft geläutert. Wenn es Christen sind, dann hört man ganz genau zu. Ich habe so ein Weihegebet einmal erlebt von Pastor Heinrich Kemner, als der Gemeindehilfsbund gegründet wurde am Reformationstag 1992. Da lag nicht nur Weisheit des Alters drin, da lag wirklich eine Verfügung drin, eine Bevollmächtigung. Ja, so ähnlich müssen wir uns das hier vorstellen. Wenn der Paulus als Fazit seines Lebens seinem, ja, wie soll man das sagen, Lieblingsjünger oder wichtigsten Mitarbeiter oder Nachfolger, alles passt im Blick auf den Timotheus. Wenn er dem nun ins Stammbuch schreibt, bleib dem Wort Gottes treu und richte das Amt des Predigers gut aus und treu. Also wenn das Fazit ist, dann müssen wir natürlich diese Worte genau betrachten. Es geht ja hier um eine Stafettenübergabe in unruhigster Zeit. Das war nichts Beschauliches. Wir leben in einer Zeit damals, wenn wir uns hineinversetzen, in der das Lebenswerk des Apostels aufs Schärfste in Frage gestellt war. Und wir leben in einer Zeit, wenn wir uns nochmal in ihn hineinversetzen, der unmittelbar nachfolgend schärfste Infragestellungen ins Haus standen. Steht alles in Kapitel 3. Es werden schlimme Zeiten kommen und die Menschen werden hochmütig sein, geldgierig, alles Heilige verlästern. Man könnte geradezu sich in das Jahr 2012 versetzt fühlen, als wir da beim Marsch fürs Leben in Berlin vor ein paar Wochen durch Berlin zogen und die Linkschaoten rechts und links unseres Weges, unseres Zuges uns da anbrüllten. Da hat man auch manches an Gotteslästerung gehört und gesehen. Ein gekreuzigtes Schwein zum Beispiel und mit der Aufschrift Jesus, du Opfer. Also das alles ist in unserem Land anscheinend möglich. Alles Heilige verlästern, Eltern ungehorsam sein, gottlos, lieblos, lustorientiert. Ich höre noch die Sprüche, Abtreibung ist Frauenrecht, aber das war schon dämonisch aufgeheizt. Und das Interessanteste an dieser Aufstellung, an dieser Aufzählung, alles hat einen frommen Anstrich, so sagt es der Paulus. Leute sagen sich nicht offiziell los, zumindest die, von denen er hier spricht, von christlicher Tradition, aber, und das ist jetzt die Einschränkung, sie wollen nichts wissen von der Kraft des Glaubens. Sie verweigern sich der verändernden Kraft des Glaubens. Sie wollen bleiben, wer sie sind, und meinen, ja, damit ist die Fahrkarte in den Himmel gesichert. Aber es geht noch weiter. Paulus fügt hinzu, mit solchen Menschen wird es immer schlimmer. Sie sind selber verführt und sie verführen andere. Kapitel 3, Vers 13. Und wenn man dann ein paar Verse weiterliest, fühlt man sich wieder in unsere Zeit versetzt. Sie werden das heilsame Wort Gottes nicht mehr ertragen, sondern sie suchen sich selber Lehrer nach ihrem eigenen Gutdünken aus, nach denen ihre Ohren jucken, und sie werden sich von der Wahrheit abwenden. Also da möge noch einer behaupten, die Bibel sei nicht aktuell. Das ist wirklich in unsere Zeit hineingesprochen. Und diesen Hintergrund muss man natürlich mit bedenken. Wenn Paulus dem Timotheus hier einschärft, bleib du bitte treu. Denn er hat manche erlebt, die nicht treu geblieben sind. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und worin du gewiss geworden bist. Das ist die erste Ermahnung. Die erste testamentarische Verfügung, damit es dir nicht genauso geht, damit du nicht auch in den Sog der Verführungen hineinkommst. Denn das wollen wir ja bedenken, diese schlimmen Zeiten, von denen Paulus hier spricht, die kann man nicht vom Fernsehsessel aus betrachten, sondern die entfalten eine Dämonie, die entfalten eine Sogwirkung. Ich habe mit zwei Predigern gesprochen, die beide an bestimmten pornografischen Internetseiten nicht mehr vorüberkamen und jahrelang darunter litten. Und beide waren natürlich gläubige Leute, die mit Freude das Wort Gottes gepredigt haben und hängen beide an solchen Schund. Und wir haben uns hinterher niedergekniet und wir haben die Kraft des Blutes Jesu angerufen. Das ist die einzige Chance, die man bei solchen Gebundenheiten überhaupt noch hat. Falsche Lehre sollen auftreten, mit verführerischen Gedanken und Argumenten, überzeugend, rhetorisch gut, mit wissenschaftlichem Anstrich. Da könnten wir auch einiges beitragen, wenn wir in unsere Zeit blicken. Da gibt es den Professor Jörns, mit seinem Buch Notwendige Abschiede, der uns immerhin schon in 5. Auflage erschienen, der uns klarzumachen versucht, dass wir mit unseren christlichen Glaubensvorstellungen noch völlig im Mittelalter befangen sind und gründlich aufräumen müssten, um überhaupt dem Christentum eine Zukunftschance zu geben. Da gibt es einen Wolfgang Stegemann mit seinem Buch Jesus und seine Zeit, der behauptet, unter Berufung auf amerikanische Neutestamentler, dass nur ein winziger Bruchteil der Worte Jesu überhaupt haltbar sei. Da gibt es einen Chefredakteur der hochbezuschussten kirchlichen Zeitschrift Chrismon, und der hat vor ein paar Monaten sich über Pfingsten ausgelassen und einfach so lapidar festgestellt, dass Lukas die ganze Pfingstgeschichte wie auch die Geburtsgeschichte schlicht erfunden hat. Also da gibt es Mengen von Beispielen, wie auch die verführerischen Töne heute leider von vielen geglaubt werden. Und wenn dann noch höchste kirchliche Würdenträger wie der Manfred Kock zum Stichwort Homosexualität und der ganzen Debatte bemerkt, dass es doch gar nichts bringt, einfach nur Bibelzitate aneinander zu reihen, wo doch ganz klar ist, dass man früher anders gedacht hat als wir heute. Ja, wir denken eben heute anders, und das war's dann. Da ist doch manches an Verführung im Gange. Und man hört richtig dieses Seufzen und, ja, ich will sagen, das erleichternde und erleichterte Seufzen des Paulus. Du aber bist mir gefolgt in meiner Lehre. Da gibt es doch tatsächlich noch jemanden, der festgehalten hat. Manche sind abgewichen, abgeirrt. Timotheus, das rechne ich dir hoch an. Du bist meiner Lehre gefolgt. Und wenn man heute die Debatten um Paulus, den angeblichen Frauenhasser, verfolgt, da hätte Paulus wahrscheinlich auch viel Mühe, noch viele herauszufinden, die ihm in seiner Lehre voll und ganz folgen. Eine Bäuerin rief mich an und sagte, sie war in einer Ehekrise und hat sich in einer kirchlichen Beratungsstelle Beratung holen wollen. Und sie war ganz hin und her und verwirrt. Und dann rief sie mich an und sagte, wissen Sie, ich habe dann so nebenbei gesagt, aber Scheidung ist doch eigentlich jetzt kein Weg für Christen. Und da wurde ich gefragt, ja, wo steht das denn? Und da sagte sie dann diesem kirchlichen Berater, ja, hat das nicht irgendwo Paulus gesagt? Und dann hat er ihr geantwortet, ach, hören Sie mir doch auf mit Paulus, diesem Frauenhasser, in einer kirchlichen Beratungsstelle. Also, da ist viel Terrain verloren gegangen. Und weite Teile in unserer Kirche haben es vergessen, was Epheser 2, Vers 20 steht. Dass wir als Gemeinde gegründet und gebaut sind auf dem Fundament, das die Apostel und die Propheten gelegt haben. Das ist doch unser Fundament. Und wenn man nicht auf dem Fundament steht, wird es schwierig. Also bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und worin du gewiss geworden bist. Und jetzt kommen interessante Begründungen. Die erste Begründung, du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Du kennst mich doch, du hast mich doch begleitet, du hast doch mein Leiden direkt und indirekt miterlebt. Du hast doch auch an mir abgelesen, wie ich es mit Gottes Hilfe und Beistand des Heiligen Geistes ertragen konnte. Ich war doch dein Lehrer und ich bin es noch. Lehrer im biblischen Kontext heißt ja nicht Wissensvermittler, sondern Lehrer im Hebräischen, das hebräische Wort heißt Limed, heißt Trainer, Helfer, Seelsorger. Ein biblisch gegründeter Lehrer trainiert uns in puncto Lebensbewältigung und Sterbensbewältigung. Ich muss immer wieder denken an die große Katastrophe, die über Europa ging, von 1348 bis 1351. Da hat die Pest die Hälfte der Einwohner Europas weggerafft in 3 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Heute haben wir, glaube ich, 450 Millionen Europäer. Die Hälfte in 3 Jahren weg. Ich weiß nicht, ob die Europäer das überhaupt überstehen könnten, so eine Katastrophe. Aber die Menschen, die hatten Sterbeschulung früher. Die Mönche haben Sterbeseminare gehalten. Das wünschte man sich heute auch. Ich habe die Volkshochschule in Walsrode angerufen, kann ich mal ein Seminar bitte bei Ihnen anbieten über Grundlagen des christlichen Glaubens? Da sagten die, nein, das kommt nicht in Frage. Dafür sind die Kirchen zuständig. Ja. Gedenkt eure Lehrer, heißt es im Hebräerbrief. Und guckt ihr Ende an, wie sie sterben. Das sollten wir wieder neu lernen. Es ist immer doll, wenn man jemanden kennenlernt, der sagt, ich kann sterben. Ist mir mehrmals als Pfarrer so begegnet. Herr Pfarrer, ich kann sterben. Als junger Vikar, das war meine erste Amtshandlung überhaupt, wurde ich zu solch einem Kranken gerufen. Ich war innerlich ganz schön nervös. Man weiß ja nicht, was man sagen oder nicht sagen soll. Und werde ich nie vergessen diesen Abend. Ich komme da rein und da liegt derjenige im Bett, richtet sich noch mit letzter Kraft auf und sagt, ach, der junge Vikar, das ist schön, dass Sie zu mir kommen. Wissen Sie, ich kann mir gut vorstellen, wie es jetzt in Ihnen vorgeht. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe alles vorbereitet. Wissen Sie, hier die Bibel, da lesen Sie mir bitte mein Lieblingswort vor. Und hier ist das Starksche Gebetsbuch. Da ist ein Gebet für Sterbende. Das sprechen Sie bitte schön langsam und laut. Und hier ist ein Lied. Ich hoffe, dass Sie es mit mir zusammen singen können. Der hat alles vorbereitet und nicht ihm wurde geholfen, sondern mir. Und ganz zum Schluss sagt er, wissen Sie, ich kann sterben. Das ist schon großartig. Also die Lehrer sollen wir uns ansehen. Und Timotheus hat es gemacht und hat den Paulus betrachtet. Und Paulus kann sich darauf beziehen, du hast mich doch kennengelernt. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, Glaubensväter, Glaubensmütter, denen wir das Wort abnehmen. Reden kann man ja viel. Aber wenn es durch das Leben gedeckt ist, hat das Wort eine ganz andere Tragkraft und Durchschlagskraft. Und dann kommt die zweite Begründung. Du kennst doch von Kindheit an die Heiligen Schriften, das wissen wir ja, aus einem anderen Zusammenhang. Der Timotheus hatte ja eine jüdische Mutter, eine jüdische Großmutter, die dann beide zum Glauben gekommen waren und ihn unterwiesen haben. Das ist doch wunderbar. Hier merkt man mal wieder, welch ein Segen durch christliche Kindererziehung entsteht. Paulus kann den Timotheus daran erinnern. Du kennst doch die Heiligen Schriften. Ich bin nicht christlich aufgewachsen, aber irgendjemand hat mir im Alter von 9 oder 10 Jahren, vielleicht war das im Religionsunterricht, ich weiß es nicht mehr genau, ein Gebet beigebracht. Das habe ich tatsächlich 2, 3 Jahre gebetet jeden Abend. Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Ungefähr gebetet bis 12, 13 Jahren. Dann habe ich aufgehört, aus einem sehr blöden Anlass. Hatte mal große Zahnschmerzen und dachte, dass das jetzt irgendwie auch helfen könnte. Aber half nicht. Der Zahn musste raus und ich bin ohnmächtig geworden, als ich vom Zahnarzt zurückkam. Unangenehme Erinnerung. Und dann habe ich von meinem 13. bis zu meinem 25. Lebensjahr kein Gebet mehr gesprochen. Aber dieses Kindergebet hat Gott erhört. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Seitdem ich zum Glauben gekommen bin, hat Gott mir ein von Wankelmütigkeit freies Glaubensleben geschenkt. Das sage ich ihm zur Ehre. Also, das wollen wir nicht vergessen, was in eine Kinderseele hineingelegt worden ist und wird. Aber jetzt kommt die Unterweisung. Die Heiligen Schriften können dich weise machen zum Heil in Christus Jesus. Jetzt sind wir plötzlich in der Kernaussage schlechthin über das Wesen der Heiligen Schriften. Das ist im Übrigen hier das Alte Testament. Das wollen wir nicht vergessen. Die ersten Christen hatten kein Neues Testament. Die hatten Altes Testament, um mit unseren Worten zu sprechen. Und sie konnten ihren Glauben an Jesus Christus stärken, aufbauen, durch die Betrachtung der Psalmen, der Sprüche, der Propheten, der Mosebücher. Obwohl keine Taten Christi, gar nichts da erwähnt werden, nur Verheißungen. Ist das nicht wunderbar, dass die ganze Schrift ein Christuszeugnis ist, wenn wir sie mit demütigen Herzen, geführt vom Heiligen Geist, lesen lernen. Wir haben die Konkordienformel vorhin mal kurz betrachtet, als wir unsere kleine Resolution niedergeschrieben haben, von 1577. Da haben die Glaubensväter und die Konkordienformel, die gehört ja zum Kernbekenntnisstand aller lutherischen Kirchen, da haben die Glaubensväter das wunderbar auf den Nenner gebracht. Dass wir alle christliche Lehre und alles, was wir zum Glaubensleben wissen müssen, allein aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments beziehen. Und keine andere Lehre und kein anderes Buch und keine andere Offenbarung daneben brauchen. Wie machen uns denn die Heiligen Schriften weise zum Heil in Christus? Von Gesetz und Evangelium haben wir schon gehandelt heute, aber hier wollen wir es noch einmal dick unterstreichen. Wir werden weise gemacht zum Heil, dadurch, dass Gott in seiner Gnade durch dieses Wort, durch Gesetz und Evangelium, durch Anspruch und Zuspruch mit uns in Kontakt tritt. So werden wir weise. Und das ist wunderbar. Nicht wir sind es eigentlich, die aus irgendwelchen inneren Antrieben heraus etwas mehr von der Bibel wissen wollen. Es läuft immer umgedreht. Von Gott kommt es. Die Väter wussten das. Christus ist der ewige Prophet, der ewige Priester, der ewige König. Als ich Pfarrer war, 5 Jahre in Oberfranken, da hing ein Sakristeigebet Und je länger ich mir das anguckte, desto glücklicher wurde ich darüber. Von Martin Luther und sinngemäß sagte Martin Luther, jetzt bin ich also beauftragt, dein Wort zu predigen. Ich muss jetzt auf die Kanzel steigen. Was soll ich tun? Was soll ich sagen? Aus mir heraus kann ich nichts. Aber ich vertraue, Herr, dass du durch den Heiligen Geist selber sprichst. Das finde ich gut. Christus ist der, der predigt. Das wollen wir uns wieder angewöhnen. Wir sind zu sehr von Menschen orientiert und abhängig. Wir haben eine Gemeinde bei uns zu Hause, da scheut man sich schon fast Gemeinde zu sagen. 10 Leuten im Gottesdienst. Aber es ist viel, von dem wir geistliche Auferbauung empfangen, an Gebet, an Lied. Und das wollen wir doch nicht verkennen. Da wollen wir nicht uns zu sehr abhängig machen von dem, der da auf der Kanzel steht oder nicht. Und was er für eine Ausbildung hat oder nicht. Christus ist der, der predigt. Das ist wichtig. Natürlich, wenn Irrlehre verkündigt wird, dann muss man schon sein Wort erheben. Und wenn es nichts nützt, dann muss man Irrlehrer meiden. Das weiß ich natürlich auch. Es ist sowas von spannend. Die Heilige Schrift abzuklopfen nach Gesetz und Evangelium. Es ist sowas von aufregend. Ich hätte jetzt an der Stelle ein langes Zitat noch, das will ich mir aber schenken. Von einem Kirchenpräsidenten unserer Tage, der auch nach der Bedeutung der Bibel befragt wurde. Und da hatte er, ich sage sinngemäß, geantwortet, die Bibel ermutigt zum Glauben. Das habe ich natürlich mit Freude gelesen. Aber es ist tatsächlich viel zu wenig. Bei Licht besehen ist es viel zu wenig. Ermutigung zum Glauben, das klingt so schön. Aber was die Schrift wirklich macht, ist damit überhaupt nicht erfasst, dass sie uns in die Hölle stößt, dass sie uns in den Himmel hebt, dass sie das Kleine klein und das Große groß macht, dass sie aus mir selbstbewussten und stolzen und eingebildeten und ängstlichen und neidischen Menschen einen Sünder macht. Das ist doch viel mehr als Ermutigung zum Glauben. Wir müssen lernen, hinter die Worte, hinter die Fassadenworte zu blicken, dass wir wieder den unmittelbaren Zugang zum Wort Gottes finden. Also, jetzt diese Beschreibung des Wortes Gottes. Alle diese Schriften, sagt Paulus, sind Gott gehaucht. Hauch, Atem, Geist ist ja ein und dasselbe. Damit wird ja ausgedrückt, die Schriften haben Gott zum Verfasser. Und wenn ein Kirchenpräsident sagt, die Bibel ist nüchtern betrachtet und wissenschaftlich studiert, ein Buch wie jedes andere, Zitat Ende, dann dürfen wir getrost sagen, falsch. Schlicht falsch. Die Bibel ist nicht ein Buch wie jedes andere. Welch ein Irrtum. Kein anderes Buch ist in der Lage, aus mir einen Sünder zu machen. Kein anderes Buch ist in der Lage, mich in den Himmel zu heben und mir Ewigkeit zu verleihen. Wie kann man da sagen, dass die Bibel ein Buch wie jedes andere ist? Und diesen Irrtümern müssen wir wirklich immer wieder neu entgegengehen. Nun vielleicht zwei Sätze zur Inspiration. Da gibt es ja auch interessante und auch etwas voneinander abweichende Vorstellungen. Ich denke, ganz wichtig ist es, dass wir uns Inspiration nicht so vorstellen, dass Gott oder der Heilige Geist, die Verfasser der biblischen Bücher, willenlos gemacht hätte. Das ist einfach eine verkehrte Vorstellung. Die orthodoxen Väter haben manchmal davon gesprochen, ja, dass diese Verfasser Griffel gewesen wären in der Hand des Heiligen Geistes. Ich halte das für bedenklich. Nein, der Heilige Geist beschränkt nicht unser Menschsein, sondern erweitert es. Der Heilige Geist bevollmächtigt, der Heilige Geist erweitert das Erkenntnisvermögen. Da werden Horizonte frei, Perspektiven neu, die vorher überhaupt nicht im Lebenshorizont drin waren. So handelt der Heilige Geist. Ich habe es da an mir selbst erlebt. Ich habe historisch kritisch studiert, Philosophie, Theologie, 14 Semester. Ich war ja voll mit dieser letztlich bibelkritischen Grundhaltung. Und was für Perspektiven kommen, nachdem ich Vertrauen fassen durfte zu Christus. Ich glaube, 2-3 Wochen später habe ich den ersten christlichen Vortrag gehört, den ich ganz bewusst mit den Ohren des Glaubens hören konnte, von Professor Walter Smith. Werde ich nie vergessen, in Erlangen. Und es ging über Evolution und Schöpfung. Und nur eine Nebenbemerkung brauchte dieser Mann zu machen. Dass Christus als das lebendige Wort Gottes ja bei der Erschaffung der Welt dabei war. Ja, dass Gott sogar durch Christus hindurch die Welt erschaffen hat und dass Christus sich nicht bemüßigt gefühlt hat, den Schöpfungsbericht an irgendeiner Stelle zu hinterfragen. Nur diese kleine Nebenbemerkung brachte bei mir eine Erweiterung meines Glaubens, für die ich bis heute dankbar bin. Für mich ist die 6-Tage-Schöpfung überhaupt keine Glaubensproblematik mehr. Ich wundere mich ganz im Gegenteil, dass Gott 6 Tage gebraucht hat für die Erschaffung der Welt. Natürlich im Blick auf die Woche, ich weiß. Aber so ist das, wenn der Heilige Geist am Wirken und am Werk ist. Und so hat er die Heiligen Schriften Gott gehaucht. So, und dann kommt das Wort Lehre noch einmal. Sie sind gegeben uns zur Lehre, und ich wiederhole, weil es so wichtig ist, Lehre ist Seelsorge. Lehre ist keine Wissensvermittlung. Das haben die Griechen so verstanden und so praktiziert. Nein, Jesus war Lehrer, indem er 3 Jahre mit seinen Jüngern das Leben geteilt hat, von früh bis Abend und von Abend bis früh. Das ist Lehre. Und wenn jetzt plötzlich die Heilige Schrift unser Lehrer wird, dann heißt das, sie teilt unser Leben. Ich habe einen älteren seelsorgerlichen Freund, wenn ich Probleme habe und ihn anrufe, er weiß immer einen biblischen Zusammenhang. Er gibt niemals seine eigenen momentanen Erkenntnisse. Er sagt immer, du lies mal das, das könnte dir weiterhelfen. David, Jeremia, Mose, Petrus. Er hat die ganze Bibel parat. Eine Schatzkammer von Seelsorge. Und plötzlich wird die Seelsorge der Bibel einem ganz präsent. Das ist wunderbar, dass uns die Bibel zur Lehre gegeben ist. Und nun kommt eine dreifache Bedeutung. Sie deckt die Schuld auf, sie führt uns auf den richtigen Weg und sie erzieht uns zu einem Leben nach dem Willen Gottes. Das schafft doch niemand sonst. Von wem lassen wir uns denn die Schuld aufdecken? Wenn der Ehepartner kommt, hat er immer schlechte Karten. Und wir haben ja so viele Gründe, uns zu entschuldigen. Die Menschen haben ja eine tolle Sündenerkenntnis, das ist uns ja allen bekannt, denke ich. im Blick auf die Sünden anderer. Da strotzen wir oft von Sündenerkenntnis. Aber die Bibel schafft es, uns zu Sündern zu machen. Und sie ist so liebevoll und so konsequent und so hartnäckig. Und sie verbaut alle Ausreden und alle Ausflüchte und alle falschen Entschuldigungen. Und sie sagt, du bist ein Sünder vor Gott. Und du sollst begnadigt werden durch den, der am Kreuz hing. Das ist biblische Lehre. Und sie führt uns auf den richtigen Weg und zeigt uns, was wir an Beschwernissen lassen müssen. Das ist ja auch immer so ein Problem unseres Lebens. Zu viel wird damit rumgetragen, besonders an Schuld aus der Vergangenheit, an falschen Bildern, an Vorwürfen. Manche schleppen Vorwürfe gegenüber ihren Eltern 50 Jahre durchs Leben hindurch. Wissen wir aus der Eheseelsorge. Was sind das alles für Ballaststoffe, die einfach abgelegt und abgetan werden müssen? Das schafft die Bibel. Sie führt uns auf den richtigen Weg und sie hält uns auf dem richtigen Weg. Wie macht sie das denn? Ist ja schwer, von jemandem zu erwarten, dass er irgendwelche Lieblingsbilder oder Lieblingsangewohnheiten plötzlich lässt. Muss man mit einem Alkoholiker versuchen. Hört doch endlich auf zu trinken. Das ist ganz, ganz schwer. Aber wie schafft die Bibel das? Pastor Kemner hat ein schönes Bild gebraucht und sagte immer wieder mal in der Predigt, wenn du einem Hund den Knochen wegnehmen willst, den er gerade im Maul hat, dann hast du schlechte Karten. Aber wenn du ein Schnitzel neben ihn hinlegst, dann lässt er den Knochen von alleine. Ein schönes Bild. Und genauso ist das. Die Bibel legt uns ein Schnitzel hin und sie sagt, es gibt ein viel volleres und froheres Leben, als du mit deinen derzeitigen Beschwernissen. Und sie schildert uns dieses Leben so deutlich und macht uns so viel Geschmack. Und dann lassen wir die alten Gewohnheiten. Sie schmecken nicht mehr und wir finden hinein in neue Freiräume. Und sie erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja, was will denn eigentlich Gott? Da wird so oft gerätselt nach dem Willen Gottes. Der Wille Gottes, der steht einfach fest seit der Schöpfung. Der Wille Gottes steht fest, seitdem wir ja im Mutterleib gezeugt worden und entstanden sind. Was ist der Wille Gottes? Dass wir ein Ebenbild Gottes sind und bleiben und werden. Das ist der Wille Gottes. Und dass wir berufen sind zu einem Leben im Kreuzeszeichen. Im Glauben und in der Liebe. In zwei Bewegungen hineinfinden, die uns erlösen von uns selber. Das ist der Wille Gottes. Wir sollen befreit werden von uns selber. Durch die Bewegung des Glaubens, die Gott die Ehre gibt, und durch die Bewegung der Liebe, die das Beste für den Nächsten sucht. Und dann haben wir viel, viel zu tun. Wenn wir in diesen beiden Bewegungen stehen, haben wir keine Lust und keine Zeit mehr, uns zu beweihräuchern und uns zu bemitleiden. Wir spielen überhaupt keine Rolle mehr in unserem eigenen Leben. Und indem ich das sage, weiß ich selber, wie weit ich davon immer wieder entfernt bin. Aber so ist der Glaube und die Liebe. Und insofern ist die Bibel ein tolles Befreiungsbuch. Sie befreit uns von uns selber. Und das Letzte, was ist das Ziel der Bibel? Sie rüstet zu jedem guten Werk. Das finde ich sehr schön. Sie rüstet aus zu einem jeden guten Werk, dass der Mensch Gottes geschickt wird, so hat Luther übersetzt, zu einem jeglichen guten Werk. Das heißt, sie gibt dir plötzlich Impulse und du weißt in einer Situation, was jetzt das Richtige ist. Aus dem Wort Gottes heraus sagt dir der Heilige Geist, was jetzt dran ist. Das ist doch wunderbar, das immer wieder zu erleben. Ich erinnere mich an eine Szene zu Hause, die ist schon viele Jahre zurück. mit unserem Ältesten, der ist mittlerweile Informatikprofessor im Schwarzwald geworden. Der hat Elektrotechnik und Informatik studiert, Anfang der 90er Jahre, als wir unser Haus gebaut haben. Und da habe ich eine Szene lebhaft vor Augen. Da wird das Garagentor eingesetzt. Und da sagte unser Elmar mir, pass mal auf, die ganzen Anschlüsse, das mache ich, dass du das Garagentor dann von innen, von der Wohnung aus betätigen kannst. Und ich sage zu ihm, meinst du, kriegst du das hin? Und dann sagt er mitleidig lächelnd, oh, ich bitte dich, 8 Semester Elektrotechnik. Und ich sage, na gut, schön, das Geld sparen wir uns, mach du das. Und dann kommt der Handwerker, hängt das Tor ein und will jetzt die Anschlüsse legen. Und ich sage, nein, das macht unser Sohn. Sagt der Handwerker, Moment, Moment, das mache ich. Ich habe den Auftrag. Und ich sage, nein, unser Sohn hat 8 Semester Elektrotechnik studiert, der zieht die Strippen, das kann der. Und da wurde der Handwerker immer etwas kribbeliger, ich hoffe, dass keiner hier unter uns ist, und geht auf die Hinterbeine und sagt, also jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich bin verpflichtet, Ihnen die Garantieleistung zu unterschreiben und das mache ich nur, wenn ich alles mache. Na, da war ich dann platt, hatte keine Argumente mehr, habe gesagt, naja gut, dann machen Sie es. Und der Elmar stand 2 Meter neben mir. Und er guckt mich an. Es war so eine kleine Enttäuschung in seinem Blick. Das habe ich mitgekriegt. Und dann geht er rein ins Haus. Und in dem Moment gibt mir der Heilige Geist einen Blick frei für Hebräer 1. Hebräer 1 ist ja die großartigste Stelle, um überhaupt das Verhältnis des Vaters zum Sohn studieren zu können. Und da steht ja unter anderem, dass der Vater im Himmel die ganze Welt erschafft durch die Hand seines Sohnes. Und plötzlich sagt mir der Heilige Geist, und du willst nicht mal deinem Sohn ein paar Strippen ziehen lassen, wo der Vater im Himmel seinem Sohn alles in die Hand gibt? Und da brauchte mir niemand mehr zu sagen, was Sache ist. Ich wusste, jetzt bist du dran. Ich gehe rein, klopfe an sein Zimmer und sage, Elmar, mach du's. Entschuldige die Szene von eben. Er guckt mich an, was ist denn in dich gefahren? Ich sage, wenn du es genau wissen willst, Hebräer 1. Ich bitte dich um Entschuldigung. Er umarmt mich, ich umarme ihn. Wir gehen beide raus und er sagt, bitte sage das, was du mir jetzt gesagt hast, in meinem Beisein auch dem Handwerker. Und ich sage, das mache ich gern. Und ich sage es ihm und damit war Punkt um. Und ich konnte staunen, wie praktisch der Heilige Geist die Bibel in unser Leben hineinliest und hineinschreibt. Und das war das habe ich erst viel später gemerkt, eine Schlüsselepisode im Verhältnis zwischen Vater und Sohn und Vater. Ich wünsche uns allen, dass dieses Bibelbuch täglich ganz, ganz praktisch wird in unserem Leben. Und dass wir dieses Testament des Paulus nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich im Leben täglich ausprobieren. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.